Ja, herzlich willkommen zum Panel Alternative Vergütungsmodelle. Mein Name ist Stefan Krempel, ich bin freier Journalist unter anderem für Heise und CT. Und wir wollen heute uns mit dem Thema, wie können wir Inhalte, also vor allem aufgeknüpft am Beispiel Musik, wie können wir Inhalte in der digitalen Gesellschaft finanzieren, beziehungsweise wie können wir die Künstler auch noch entlohnen heutzutage, denn für nichts kann man natürlich auch nicht immer nur arbeiten und schöne Unterhaltungstitel, Musik, Filme und sonst was entwickeln. Und überschrieben ist das Ganze mit dem Titel Alternative Vergütungsmodelle. Wir wollen also schauen, was sich hier Neues ergibt oder ob wir neue Modelle brauchen oder ob wir mit den alten weiterkommen. Und zum Einstieg von mir, bevor ich das Panel dann auch vorstelle und wir in die Diskussion dann einsteigen, erst noch mal ein paar statistische Zahlen, um zu verdeutlichen, wie es um die Musikindustrie hierzulande bestellt ist und auch weltweit. Der Bundesverband Musikindustrie gibt jährlich die Zahlen im Frühjahr bekannt, was im letzten Jahr wieder alles gedownloadet wurde oder gekauft wurde. Und in 2008 ist demnach der Umsatz mit Musikprodukten erneut zurückgegangen, und zwar um 4,7% auf 1,575 Milliarden Euro. Also es ist immer noch eine gewisse Summe da, also es wird hier noch Umsatz generiert, aber eben seit 20 Jahren ist das Ganze mehr oder weniger, also zumindest seit 10 Jahren ist das Ganze im Sinkflug begriffen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass der Markt für digitale Downloads, also der Internetmarkt, das Ganze nicht unbedingt wieder herausreißt. Da haben wir zwar ein Wachstum um 34% 2008 zu verzeichnen gehabt, aber insgesamt ist die Stückzahl der verkauften Titel noch sehr gering. Die liegt nämlich bei 44 Millionen Songs. Kann man quasi 1:1 übersetzen in die Umsatzgröße in Euro. Und das ist natürlich vom Gesamtmarkt noch sehr, sehr wenig. Noch nicht eingerechnet, muss man sagen, sind da die sogenannten neuen Erlösformen wie mobile Inhalte. Aber inwieweit da jetzt das große Geld zusammenkommt, ist natürlich auch noch offen. Gleichzeitig werden auch bekannt gegeben immer die aktuellen Zahlen, was wieder aus Tauschbörsen heruntergeladen wurde im Rahmen der sogenannten Brenner-Studie. Wie aussagekräftig diese Zahlen wirklich sind, das sei dahingestellt. Das ist eine GfK-Umfrage und jeder gibt also selber an, was er da heruntergeladen hat. Natürlich die Frage, ob das immer wahrheitsgetreu ist. Aber nach diesen Angaben sind 2008 312 Millionen Songs illegal aus Tauschbörsen heruntergeladen worden. Und im vergangenen Jahr lag diese Zahl bei 316 Millionen. Also ist immer so in diesem Bereich, also ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Da tut sich nicht allzu viel. Und weltweit noch die Zahl dazu, hat die Musikindustrie angegeben, sind 40 Milliarden Songs 2008 aus Tauschbörsen auf die Rechner von Computern gelandet. Und zwar nur gerechnet eben die nicht lizenzierten, also die geschützten Titel. Ja, soweit die Situation der Musikindustrie. Ich begrüße jetzt erstmal zu meiner Rechten Frank Dommert. Er ist Labelbetreiber mehr oder weniger der alten Schule, der klassischen Schule. Also er betreibt ein klassisches Label und zwar hier in Köln, wenn ich das richtig sehe. Angefangen hat er 1987 schon mit der Edition Entenpfuhl.
Ja, richtig.
Ja, das ist ja auch mal was Innovatives schon vom Namen her. Und jetzt betreibt er den Mailorder- und Labelverband A-Musik. Und seit 1997 auch das Label Sonic. Genau. Und da würde ich einfach gerne mal von dir hören, so zum Einstieg, transformieren sich diese, also ist das wirklich so, dass diese Zahlen eben auch wirklich auch beim Indie-Label ankommen, dass da die Situation ganz ähnlich ist? oder betrifft das nur so die EMI und so weiter, die ja hier draußen gleich nebenan ihre Hütten aufgeschlagen haben?
Also es betrifft die Indie oder sagen wir mal lieber unabhängigen Labels meiner Meinung oder in meinem Fall sehr stark auch, weil sich der Markt eben sehr verändert hat in den letzten Jahren. Das heißt, diese ganzen Vertriebsstrukturen, das ganze Netz von Independent Großhändlern hat sich sehr stark verändert, um nicht zu sagen, es ist eigentlich in sich komplett in sich zusammengebrochen. Also es gab, vielleicht hat man das auch so mitgekriegt, es gab die Pleite von Eva vor ein paar Jahren, das war ein großer deutscher Independent-Vertrieb. Dann gab es vor 2 Jahren, meine ich, die Pleite von Hausmusik, das auch ein großer Independent-Vertrieb war. Und deren Partner, also die Partner von Hausmusik im europäischen Ausland, haben auch alle dicht gemacht. Das wiederum hatte auch zur Folge, dass ganz viele Plattenläden einfach gar nicht mehr da sind, die auch zugemacht haben. Also es gab ja, vielleicht weiß das jemand hier in Köln, vor ein paar Jahren wirklich etliche Plattenläden. Das war auch ganz normal. Das hat sich also sehr stark verändert. Auch so die Verkaufsfläche in den Ketten wie Saturn oder Mediamarkt. Also gerade Saturn ist ja wesentlich geringer geworden für CDs oder auch gar Schallplatten. Da haben die DVDs ja viel Raum eingenommen. Und das Ganze betrifft natürlich ein kleines Label auch, weil allein dieses System, dass man Tonträger in einen Laden stellt, schon gar nicht mehr gegeben ist, in dem Maße, wie es mal war. Dazu kommt, ich kann das ja mal als Beispiel sagen, was passiert, wenn man jetzt so eine CD veröffentlicht, oder wir machen zum Teil auch noch Vinyl, aber ich sage es jetzt mal anhand einer CD, man veröffentlicht die, braucht dann einen Promo-Agenten, um die in irgendwelchen Zeitungen unterzubringen. Von alleine passiert das nämlich nicht. Also das, was man jetzt in Zeitschriften wie Specs oder Intro oder was weiß ich, Music Express und was es noch alles gibt, liest, das kommt dann nicht von alleine rein. Das funktioniert auch nicht so, dass man selber dann eine CD hinschickt und die dann da was drüber schreiben, sondern in der Regel ist das gekoppelt mit Anzeigen, mit einem Promo-Agenten, der mit denen verhandelt, dass darüber berichtet wird und dass auch Anzeigen geschaltet werden und so weiter. Also wenn man diese CD rausschickt, im besten Fall 2 bis 3 Monate vor Veröffentlichungstermin, dann gibt es die 3 Tage später in irgendeinem chinesischen Blog, der die dann auf 5 verschiedene File-Share, Rapid-Shares und so weiter hochgeladen hat. Also sie ist halt innerhalb weniger Minuten frei verfügbar. Das ist vielleicht jetzt für die meisten auch nichts Neues. Wäre jetzt auch kein Problem, wenn man noch so und so viel CDs oder Platten überhaupt verkaufen würde. Aber der Aufwand, um eine Platte überhaupt so weit zu kriegen, dass sie in Läden ausliegt oder auch bei Amazon angeboten wird, ist halt relativ hoch. Also man muss halt wirklich einen großen Prozentsatz der Auflage erstmal umsonst rausgeben, um dann da jetzt, sagen wir mal, hier im deutschsprachigen Raum gerade mal 3-stellig zu verkaufen. Jetzt, das hören wir ja gleich hier von Frank Kühl, gibt es natürlich auch andere Modelle. Ich bin jetzt aber ein Label, das nicht unbedingt mit Bands zusammenarbeitet, die zum Beispiel auch alternative Modelle wie Konzerte oder T-Shirts, also Merchandise machen können, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, ich bin eigentlich klassisch auf den Verkauf von Tonträgern und auf den Verkauf von MP3s angewiesen, um die Sachen zu finanzieren.
Ja, und geht da jetzt überhaupt noch irgendwas oder bist du quasi arbeitslos?
Naja, also sagen, das ist ja eigentlich das Lustige daran, dass es immer mehr Arbeit wird und immer weniger Geld dabei rumkommt. Letztendlich, was eigentlich passiert, ist, dass man das Profil der Künstler sehr stark aufbaut, also dass man auch, wenn man gute Presse hat, eben das Profil der Künstler stärkt und dass die dann auch Konzerte zum Beispiel spielen können, die mal mehr oder mal weniger gut bezahlt sind. Davon hat aber das klassische Label in dem Sinne nichts. Also vor allem, wenn man jetzt schon seit Jahren mit Leuten zusammenarbeitet, bestimmte Verträge oder Deals hat oder auch einfach auf eine gewisse Art und Weise sich das Verhältnis sich arrangiert hat sozusagen, dann ist das auch nicht immer so einfach zu sagen, okay, für die Leistung musst du als Musiker jetzt aber bezahlen.
Mhm. Und einfach nochmal, um das nochmal konkret zu machen, ist das jetzt einfach nur, verdienst du einfach nur weniger? Also war es früher üppig und jetzt ist es einfach geht so, so lala, oder bist du am Existenzminimum?
Also üppig war es nie. Dafür ist die Musik vielleicht auch zu experimentell oder zu schwierig manchmal, als dass es jetzt wirklich üppig gewesen wäre. Aber es hat halt schon quasi eine Stelle bezahlt und ein Büro und so weiter hat es schon finanziert. Und die Künstler, also die Musiker, haben auch Geld bekommen. Jetzt ist es aber oft so, dass die Musiker gar kein Geld mehr kriegen für die und quasi froh sein können, dass überhaupt noch jemand die CD macht. Und ich als Label über Jahre hinweg die CD rückfinanziere. Also es dauert sehr lange. Es ist quasi wie eine Bank und es ist sehr also unsicher, deswegen, ob das Geld zurückkommt.
Also deswegen bist du auch nebenbei noch als Stadtführer, Covergestalter, DJ, Konzertorganisator, Radiomacher, wie in deinem Lebenslauf steht, tätig, oder?
Genau, ja. Also ich arbeite halt in verschiedenen Bereichen, also wie das vielleicht bei Musikern ja auch oft der Fall ist, und arbeite eben für das Radio journalistisch oder bin auch als DJ buchbar.
Okay, hast also viel zu tun. Gehen wir mal weiter zu einer Band, die heute nachher dann auch noch auftreten wird, Angelika Express. Die Gitarre ist schon da, vielleicht können wir nachher auch noch ein paar erste Klänge schon hören, aber eigentlich ist das Konzert ja heute Abend geplant. Ich hoffe, ihr bleibt alle noch da so lange. Und zwar haben wir da Frank Kühl ganz rechts außen von meiner Seite aus. Er ist der Manager der Band. Angelika Express sind hier auch aus Köln. Und dann haben wir noch den Sänger auch gleich dabei, Robert Draco. Ja, so ähnlich. aus Griechenland, oder griechischer Name?
Der Name ist aus Griechenland und wird Draco Giannakis ausgesprochen.
Sehr gut, danke schön. Also Angelika Express sind also jetzt selber natürlich auch betroffen, natürlich irgendwie von den ganzen Umwandlungen. Aber sie versuchen eben durch relativ innovative Ideen hier auch Geld zu machen oder überhaupt noch an Geld zu kommen. Vielleicht erzählt ihr das einfach mal selber, was ihr euch da schon so alles ausgedacht habt.
Soll ich mal anfangen? Okay, hallo erstmal in die Runde. Ich würde also zunächst auch erstmal das unterschreiben, was hier gesagt worden ist, also dass das reine Labelgeschäft wirklich sehr, sehr hart geworden ist, und auch wenn man sich in der Musikindustrie umguckt, wo mit nur diesem Geschäftsmodell noch Geld verdient wird, dann sieht man auch immer, dass viele Kooperationen inzwischen auch mit Fernsehanstalten und so dahinter stecken. Wir sind jetzt einen etwas anderen Weg gegangen und Management, in unserem Fall Angelika Express, bedeutet eben auch, sich um die Belange des Künstlers und der Band zu kümmern, aber eben auch das klassische Labelgeschäft, so wie der Kollege das hier, ich sag mal, als Kerngeschäft betreibt, dann auch mitzumachen. Wobei tatsächlich es bei uns sich so darstellt, ich meine, das Ziel ist immer da, viele Platten zu verkaufen, das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Aber bei uns ist das eigentlich auch ein bisschen Instrument, denn wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, das letzte Album von Angelika Express wurde eben zunächst frei ins Internet gestellt. Also die Überlegung war, okay, es ist eh überall zu finden, dann gehen wir doch direkt den Schritt nach vorne und stoßen das auch selber an. Muss ich eben nochmal fragen, ich weiß das selber gar nicht mehr so genau, wann hast du damit angefangen, die Songs reinzustellen?
Das war eigentlich so ein Prozess, im Prinzip ab April 2008 jede Woche einen neuen Song auf die Webseite zu stellen, den sich dann das geneigte Publikum in diesem Wochenturnus immer herunterladen konnte. Und nach einem gewissen Zeitraum waren dann genügend Songs vorhanden, dass man also aus diesem Material eigentlich ein Album zusammenstellen konnte. So, das war eigentlich die Reihenfolge.
Insofern hatten wir also bis zur Veröffentlichung, die im Februar diesen Jahres stattfand, hatten wir also durchaus eine Phase von 7, 8 Monaten, wo das Material erstmal frei verfügbar war. Dann, da haben wir uns auch immer mal, da streiten wir uns mal so konstruktiv. Ich bin durchaus auch ein Vertreter, der auch sagt, so dieses klassische Labelgeschäft, ich würde es jetzt nicht komplett in die Tonne drücken. Also bei all der Jammerei, die man so hört, es ist ja nicht nur ein Interesse an Musik da, es ist auch durchaus noch ein Interesse an Tonträgern da. Vielleicht sollte man an der Stelle auch mal die Zahl, die seitens der IFBI so und das Volk geblasen wird, diese, was waren das, 1,6 Milliarden Umsatz, will ich auch nicht von der Hand weisen, dass sie weiter rückläufig sind. Aber was nur in einem Nebensatz diesmal erstmals erwähnt worden ist, ist, dass die Verkaufszahl an Longplay-Tonträgern seit 5, 6 Jahren konstant ist. Also das mag auch viele überraschen, aber...
In Deutschland, ne?
Also in Deutschland, nicht in Deutschland. Ja, okay. Und insofern sieht man also, dass da durchaus noch Potenzial drinsteckt in diesem Markt. Und wir haben uns eben auch dann überlegt, okay, also wollen wir jetzt nicht nur die Musik kostenlos verfügbar machen, um dann an anderen Einnahmequellen zu partizipieren, sondern wir wollen auch noch auf traditionelle Art und Weise eine CD herstellen. Das haben wir auch getan, mit allerdings nicht der Hilfe einer großen Plattenfirma, sondern wir haben uns das Geld selbst besorgt. Und wir haben dann eben auch diesen ganzen Zirkus, der eben mal so schön skizziert worden ist, mit Promofirmen, die versuchen irgendwie diese Geschichte, die wir darum gestrickt haben, auch ein bisschen unters Volk zu bringen. Und wir haben uns natürlich auch sehr viel Mühe gegeben, die Aufmerksamkeit auf die Musik zu lenken, weil darum, das soll man nicht vergessen bei all diesen modernen Formen, es geht ja auch logischerweise immer noch um Musik bei der ganzen Geschichte.
Und was heißt Geld selbst besorgt? Von der Bank oder von den Eltern oder...
Ja, also von den Eltern davon bin ich ab inzwischen. Das habe ich mal vor 20 Jahren gemacht. So fing ich halt an, habe meine Eltern gesagt, leiht mir mal 2000 Mark, kriegt ihr wieder, wenn die Platten verkauft sind. Da habe ich dann ja abgestottert. Diesmal haben wir das ein bisschen anders gemacht, und zwar haben wir die sogenannte Angelika-Aktie auf den Markt geworfen. Wir haben das auch anfangs in Anführungsstrichen gesetzt, damit wir mit dem Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen keine Probleme kriegen. Aber inzwischen hat sich dieses Wort Angelika-Aktie dann doch soweit eingebürgert. Also die ist nicht handelbar beispielsweise. Bei einer Zusammenarbeit und einer Förderung für eine Band, wie es Angelika Express ist, geht es immer um langfristige Arbeit. Und insofern wollten wir also dieses Zockertum schon mal so direkt aushebeln im Vorfeld und haben gesagt, man kann Anteile erwerben, für 50 Euro einen Anteil. Und wir haben uns angeschaut, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, um diesen Zirkus an den Start zu bringen, CD-Herstellung, Promotion-Firmen beauftragen und entsprechend, ich sag mal, ein klein bisschen Vertriebs- und Handelsmarketing zu machen. Da sind wir auf eine Summe von 25.000 Euro gekommen und haben dann halt gesagt, okay, also brauchen wir 500 Anteile, die wir unters Volk bringen müssen, dann haben wir unser Geld zusammen. Und das hat so weit funktioniert, als dass wir auch hätten das Doppelte verkaufen können. Der Börsianer würde jetzt sagen, die Aktie war überzeichnet. Und das war also insofern schon mal ganz schön. Und wir haben uns dann aber eben an den strikten Finanzierungsplan gehalten, ist auch relativ transparent, also die Eckdaten, die wesentlichen, kann man auch im Internet nachlesen. Darum ging es uns grundsätzlich immer bei diesem Projekt, eine gewisse Transparenz zu haben. Vorhin im Vorgespräch hier zu dem Panel fiel auch das Wort Fairness. Ich glaube, darum geht es auch. Es hat ja auch keiner ein Problem damit, dass bei einer Plattenfirma Leute arbeiten und Personal bezahlt wird. Es geht halt immer um die Verhältnismäßigkeit, und da haben wir uns eben bemüht, die einigermaßen herzustellen, und haben dann mit diesem Geld die Kampagne soweit durchgeführt. Und die Frage, die dann immer kommt, ist, ja, wie viel müsst ihr denn verkaufen, damit die Anteilseigner das Geld wieder kriegen? Da hatten wir einen Break errechnet, der liegt bei etwa 3.500 verkauften Longplay-CDs. Und das ist also durchaus eine Zahl, die auch in Zeiten der Krise, die zu schaffen ist. Wir stehen dort noch nicht ganz, aber wir sind, würde mal sagen, auf einem ganz guten Weg dahin, weil Robert und seine beiden Mitstreiter derzeit immer ganz viel und fleißig auf Tour sind. Es kommt noch eine Single, und wie gesagt, uns geht es auch um Nachhaltigkeit und nicht in der VÖ-Woche einmal hoch in den Charts zu punkten und dann wieder rauszufallen. Also,
weil es dann auch Jahre dauern kann, eventuell, bis man dann irgendwie zu so Stückzahlen kommt.
Ja, deswegen die Langfristigkeit. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit dabei. Ja.
Verkauft ihr die denn auch auf Tour, die CDs? Oder also macht ihr Merchandise, wenn ihr Konzerte gebt? Das heißt, ihr spielt Konzerte und verkauft da auch
Genau.
CDs.
Und das wird auch alles reingerechnet. Also wir haben Independent-Vertrieb, Cargo Records in Wuppertal, die so im Punk-Garage-Bereich so spezialisiert sind. Die vertreiben das ganz normal und Konzertverkäufe gibt es natürlich auch. Wobei ich da auch wirklich sagen muss, da merkt man natürlich auch schon gewisse Einbußen. Also die Merchandising-CD-Verkäufe, die waren auch in der Vergangenheit irgendwie mal höher, sodass man...
Tatsächlich, also ich habe Erfahrung gemacht, dass die Musiker von mir, die Konzerte geben, auf den Konzerten mehr verkaufen, als der Vertrieb in der Lage ist zu verkaufen.
Da kann man natürlich von ablenken, der Vertrieb ist nicht so gut.
Ja.
Aber das ist natürlich klar. Also es ist unheimlich schwer, gerade für gewisse Nischenprodukte, wozu wahrscheinlich eine Band wie Angelika Express im gewissen Sinne auch zählt, auch wenn sie hier und da mal im öffentlichen Radio stattfinden, hat man natürlich immer so Parameter, die sich dann verschieben. Also unser Vertrieb zum Beispiel hat sehr gute Arbeit geleistet, die Platte stand dann breit draußen und die Konzertverkäufe, die sind vorhanden, aber jetzt auch nicht exorbitant. Aber da gibt es sicherlich auch Extrembeispiele.
Und die Platte ist jetzt aber vom Internet wieder runter, also zumindest von eurer Webseite, oder?
Die ist komplett streambar auf der Webseite. Man kann sich eigentlich komplett anhören. Es sind ein paar Songs, die kann man, ich glaube, zwei Songs von dem Album, die man sich herunterladen kann. Aber im Prinzip klar, also es ist halt jetzt nicht mehr in dem Zustand, dass man das komplette Album einfach so als ZIP-File sich herunterladen kann, aber da gibt es ja auch andere Wege.
Ja, wie ist das mit den anderen Wegen? Seht ihr das dann eher als Promotion oder?
Ja, das ist halt einfach so. Ist ja der Status quo. Da kann man ja jetzt irgendwie, könnt jetzt den ganzen Tag weinen darüber, aber es ist ja einfach so. Da muss man jetzt halt mit leben. Ich habe dann auch mal irgendwie selber, war dann auf so einem Blog, wo dann unser Album als Datei herunterladbar war und habe dann einfach so als Kommentar geschrieben den Amazon-Link, wo man sich dann auch die CD kaufen kann. So, und der Typ, der Betreiber des Blogs, hat da auch sehr nett drauf reagiert. So. Er hat auch gesagt, er hat alle anderen CDs von uns auch gekauft. Und dann ist man ja
schon ganz schlecht gefühlt.
Ja, vielleicht so ein ganz kleines bisschen Gewissensbisse gehabt oder wie auch immer, aber war eigentlich völlig okay.
Ja, ich glaube, wir leiten erst nochmal über zu meinem vierten Mitstreiter auf der linken Seite. Ich begrüße noch ganz herzlich Volker Krasmuck. Er ist Mediensoziologe, war lange Zeit an der Humboldt-Universität in Berlin und wird demnächst auswandern nach Sao Paulo ins sonnige Brasilien. Immerhin. Und er ist auch bekannt als Mitgründer unter anderem von iRights.info. Das ist eine Plattform im Internet, wo auch sehr viel über Urheberrecht gesprochen, aufgeklärt und Nachrichten verbreitet werden. Früher auch privatkopie.net, also eine Organisation, die sich eben für den Erhalt von möglichst großen Nutzerrechten in der digitalen Welt eingesetzt hat. Und auch vielleicht noch bekannt als Organisator der Konferenz Wizards of OS, die auch in Berlin ja des Öfteren stattgefunden hat. Volker, jetzt haben wir gerade so gehört, es ist einfach so mit den Tauschbörsen, das muss man quasi so hinnehmen als Künstler. Jetzt gibt es ja auch noch ein paar Modelle, auf die wir jetzt ja auch noch so zu sprechen kommen wollen, wie man das mit dem ist einfach so vielleicht noch ein bisschen ändern könnte oder da zumindest noch eine Art von Vergütungsstruktur auch für die Tauschbörsen vielleicht aufzubauen. Und vor allem ist da das Stichwort der sogenannten Kulturflatrate immer wieder im Gespräch, in der Diskussion. Es gab zuletzt ein Gutachten von den Grünen in Auftrag gegeben und das hat das Institut für europäisches Medienrecht erstellt und das kam letzten Endes zu dem Schluss, dass die Einführung einer solchen Content- oder Kulturflatrate zur vollständigen Legalisierung von File-Sharing nicht nur rechtlich machbar wäre, sondern auch im Interesse der Künstler, also geradezu eben geboten wäre, um eben den Künstlern auch noch ein bisschen Geld zu verschaffen. Kannst du uns dieses Konzept nochmal so ein bisschen grundlegend erklären und was das für Vorteile und vielleicht auch Nachteile hat.
Ja, gerne. Ist so, ist so. Wir haben aus der jüngsten Zeit eine Reihe von Untersuchungen über Tauschpausennutzung aus den Niederlanden, aus England, aus Frankreich, aus Kanada, aus Norwegen, die alle zeigen, dass etwa die Hälfte der Internetbevölkerung Tauschbörsen nutzt und dass trotz aller Versuche der Industrie dagegen vorzugehen, mithilfe von technologischen Mitteln, also DRM oder Internetfilterung oder was es da mehr gibt, mithilfe von Strafverfolgungsmethoden und mithilfe von sogenannten Aufklärungskampagnen aller Raubkopierer sind Verbrecher. Und insofern bleibt das. Es bleibt allerdings auch der Anreiz für die Industrie, auf weitere Verschärfungen zu drängen in der Durchsetzung und in der Gesetzgebung. Jetzt gerade in Frankreich verabschiedet, steht noch nicht, wird angefochten, selbstverständlich ein Gesetz, das nach zwei Warnungen dazu führen wird, dass Urheberrechtsvergeher vom Internet abgeschaltet werden für drei Monate bis ein Jahr. Eine neue Behörde wird da eingerichtet, also komplett over the top. Und das, also ein ganz wichtiges Anliegen bei der Kulturflatrate ist, diesen Bemühungen die offene Architektur von PC und Internet kaputt zu machen und damit auch das Innovationspotenzial, was beide bedeuten, dem etwas entgegenzusetzen. Und der andere Grund ist natürlich, eine Vergütung, eine faire Vergütung für die Urheber zu ermöglichen und das für sehr viel mehr Urheber, als im heutigen System vergütet werden. Die Bereitschaft ist da, die Untersuchungen haben auch ergeben, dass also die jüngste Studie von STIM, der schwedischen Musikverwertungsgesellschaft, hat gezeigt, dass 86% der Befragten bereit sind, einen bestimmten Betrag pro Monat zu bezahlen, um weiterhin File-Sharing betreiben zu können. Also die Zahlungsbereitschaft ist da. Ich denke, das sollte unsere Ausgangssituation sein für die Diskussion. Einerseits natürlich die Bereitschaft und die Begierde von Kreativen, weiterhin kreative Werke zu schaffen, auf der einen Seite, unter welchen Bedingungen auch immer, aber idealerweise natürlich unter guten Bedingungen, und auf der anderen Seite die Bereitschaft, erstmal die Begierde von uns allen, die kreative Produkte, Werke wahrnehmen möchten und auch immer wieder neue wahrnehmen möchten, und auch die Bereitschaft dafür zu bezahlen. Jeder von uns sieht ein, dass auch Künstler von was leben müssen, völlig klar. Wenn es, was wir brauchen, ist, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Und das geht ganz offensichtlich nicht mehr über den Verkauf von individuellen Kopien. Ich habe hier mal mitgebracht einen Text von Kevin Kelly, Better Than Free. Und die Aussage ist, das Internet ist eine Kopiermaschine. Wenn Kopien in beliebiger Vielzahl vorhanden sind, dann geht es darum, etwas zu verkaufen, was nicht kopiert werden kann. Und dann kommen eine Reihe Vorschläge, auf die wir auch noch eingehen können, was nicht kopierbar ist. Angesprochen ist schon Verkaufen von CDs auf einem Konzert. Also die CD ist natürlich kopierbar, aber das Erlebnis, ja, dieses auratische Erlebnis, den Raum mit der Band live zu teilen und in der Gruppe daran zu partizipieren. Idealerweise ist es dann nicht eine CD, die vorher produziert worden ist im Studio, sondern es sind auch noch Live-Aufnahmen, das machen ja auch eine Reihe Bands inzwischen. Das heißt, man kann auch während des Konzerts sozusagen noch die Grüße an die Oma in den Saal schreien, das wird dann auch mit aufgezeichnet, und das individualisierte Werk kann man dann mit nach Hause nehmen, und das ist nicht ersetzbar. Und ich glaube auch nicht, oder ich weiß es nicht, vielleicht werden auch solche Sachen dann in Tauschbörsen gestellt, ist aber irrelevant, weil es ein Impulskauf ist, es ist ein aufgeladener Kauf, es ist eine Verbindung, die ich mit der Band herstellen kann. Und diese Bereitschaften werden sich nicht ändern. Jetzt zu deiner Frage nach der Kulturflatrate.
Ich dachte, geht schon die ganze Zeit.
Achso, nee. Also ich denke, es ist auch weitgehend bekannt. Es ist in Analogie zur Privatkopieschranke konstruiert. Also wir dürfen alle für private, nicht kommerzielle Zwecke urheberrechtlich geschützte Werke kopieren, bezahlen dafür als Aufpreis auf Kopiergeräte und Lehrmedien einen bestimmten Betrag, der dann eingesammelt wird, an die Verwertungsgesellschaften verteilt wird und dort an ihre Mitglieder, also die Urheber und die Verwerter, die sitzen ja da beide drin, ausgeschüttet wird. Das ist das Modell. Übertragen aufs Internet heißt es, einsammeln bei den ISPs, weil es da ohnehin schon einen Zahlkanal gibt. Nicht, weil die in der Pflicht sind, wie das in der politischen Diskussion gerne behauptet wird, sondern weil es einfach nahe liegt. Die kassieren also einen Betrag X für Internetzugänge, gestaffelt nach der Breitbandigkeit ein und führen die an die Verwertungsgesellschaften ab, die diese Gelder dann auszahlen gemäß der Popularität der Werke der Urheber. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Element in diesem System. Man weiß nicht, was auf ein CD-Rohling kopiert worden ist, auf eine Leerkassette, auf eine VHS-Kassette. Insofern werden diese Einnahmen relativ pauschal an diejenigen ausgezahlt, die ohnehin schon aus anderen Einnahmen, also aus Verkäufen und aus Airplay am meisten bekommen. Auch nicht komplett abwegig, also dass man sagt, das, was viel im Radio gespielt wird, wird auch viel auf Kassette aufgenommen oder das, was viel gekauft wird, wird viel kopiert. Aber es ist natürlich eine sehr dürftige Annäherung nur und im Internetzeitalter ist das sehr viel leichter und sehr viel präziser zu erheben mit verschiedenen Methoden. Hatten wir gerade einen Workshop zu, ist vielleicht jetzt nicht Thema dieses Panels, aber wichtige Message, wenn es so funktioniert, und ich denke, da gibt es gute Gründe für, das zu glauben, dann wird es dazu führen, dass sehr viel mehr Künstler natürlich in Tauschbörsen gehört werden, als im Radio genutzt werden, ausgetauscht werden, als im Radio gespielt werden und auch sehr viel mehr Künstler, kleinere Acts an dieser Ausschüttung teilnehmen können. Und insofern ist es auch ein Beitrag für die kulturelle Vielfalt.
Okay, wir bleiben jetzt vielleicht ein bisschen bei diesem Thema, weil das ja doch so das meistdiskutierte ist in dem Umfeld. Ich hätte auch gerne die GEMA hier noch begrüßt als Verwertungsgesellschaft, was die zu dem Modell sagen. Leider hat die GEMA Urlaub. Insofern konnten wir da keinen bekommen, der uns da zur Verfügung steht. Na gut, es war ja ein Brückentag und Feiertag und so weiter, das ist einsehbar. Aber wir haben ja hier noch unsere Künstler- und Labelvertreter. Und da möchte ich dann doch mal hören, was haltet ihr denn von diesem Modell, was ja letzten Endes eine Ausweitung der Pauschalvergütung wäre, wie man es jetzt heutzutage von CDs kennt. Kommt also nochmal eine pauschale Gebühr dann dazu und GEZ kennt ja auch jeder, zahlt man ja auch schon, Medienabgabe und so weiter. Jetzt also noch eine Gebühr und dann wird das so ein bisschen wieder auch an alle ausgeschüttet. Wie seht ihr das?
Ja, da fällt mir glatt was zu ein.
Mir auch.
Also ich bin zwar kein Vertreter der GEMA, ich bin aber auch Musikverleger und insofern habe ich mich also ein Stück weit auch schon mal mit diesem Mechanismus, wie die GEMA Geld einsammelt, vertraut gemacht und partizipiere auch davon. Finde es im Großen und Ganzen okay, aber natürlich sehr, sehr verbesserungsbedürftig das Ganze. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, dass bei der GEMA so in den letzten Jahren sich eine ganze Menge getan hat. Man kann schon mal Abrechnungen etwas detaillierter nachverfolgen und also es wird da in Ansätzen transparenter, aber es ist immer noch suboptimal und schön ist natürlich, wenn auf dem Wege der Kulturflatrate Geld eingesammelt wird, das ist gut. Wenn man dann allerdings die GEMA ins Spiel bringt und sagt, okay, ihr verteilt das jetzt, dann darf man nicht vergessen, dass die GEMA zwar ein wirtschaftlicher Verein ist, der aber doch irgendwie so streng kapitalistisch funktioniert, dass nämlich diejenigen, die viele Umsätze haben, dann von den Geldern, die nicht verteilbar sind, auch nochmal partizipieren. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, was wir jetzt im Zuge der Kulturflatrate einsammeln, werden wir auch nochmal auf diesem Wege unters Volk streuen, dann hat das mit Sicherheit, ist das kein Beitrag, um die kulturelle Vielfalt beispielsweise zu fördern. Und ich denke, das wäre etwas, wo man wirklich abendfüllend diskutieren kann. Grundgedanke gut, Umsetzung sehe ich schon mit einer gewissen Gefahr entgegen.
Ich würde das gerne noch ein bisschen erläutern. Und zwar ist der Punkt der, das gilt für euch wahrscheinlich genauso wie für uns, dass zum Beispiel die ganzen Uni-Radios eine Pauschale an die GEMA zahlen und nicht nach den Titeln abrechnen, die sie tatsächlich spielen. Jetzt ist das aber so, dass genau die ganzen Uni-Radios und kleinen Radios eben die unabhängigen Labels vor allem viel mehr spielen als die großen Radios, als die öffentlich-rechtlichen, die halt pro Track sozusagen mit der GEMA abrechnen. Und dieses pauschale Geld, was da generiert wird, fließt aber wiederum nicht an die unabhängigen oder kleineren Musiker, weil dieser Schlüssel eben über die öffentlich-rechtlichen Radios entwickelt wird und da taucht man halt sozusagen gar nicht drin auf oder fast nicht. Und da sehe ich natürlich bei so einer Kulturflatrate die Gefahr. Dazu kommt, und das wird auch immer gern wieder vergessen, dass ja Clubs wieso, oder... Bitte?
Wieso?
Wieso was?
Die Kulturflatrate ist ja jetzt nicht das Radiosystem.
Genau, aber eben... das war ja, jetzt. Moment, eben wurde ja gesagt, dass es anhand, also dass es eine Idee ist, dass anhand von Radioeinsätzen zu verteilen das Geld.
Nee, das ist das heutige System. Und das hat genau diese Ungerechtigkeit.
Okay, ja.
Ziel bei der Kulturflatrate ist...
Genau, aber ich wollte eigentlich noch gut darauf hinaus, dass das eben das Modell der GEMA eben es nicht sein kann. Ich wollte das nur noch mal ein bisschen erläutern.
Also okay. vielleicht noch zur Erläuterung. Also nur Sender, die mehr als 100.000 Euro jährlich an die GEMA zahlen, werden titelgenau abgerechnet. Alle Sender, die da drunter sind... das Geld wandert in die berühmte Blackbox und wird eben an diejenigen verteilt. Ich denke, vielleicht ist es dadurch dann nochmal ein bisschen klarer.
Vielleicht, Volker, erklärst du uns das nochmal, ob es da auch neue Verteilungsideen auch schon gleich dazu gibt, idealerweise, weil, wie wir gerade gehört haben, von der Praxis, Grundgedanke gut, aber Umsetzung gerade über die GEMA wäre nicht wünschenswert.
Also von der Grundidee her ist jeder Download eine Auszahlungseinheit. Was immer das im Einzelnen ist. Die Verwertungsgesellschaften sind immer das Problem, was in solchen Diskussionen auftaucht. Man kann natürlich überlegen, und diese Überlegungen gibt es auch, Rossnagel in seiner Studie hat es angesprochen, nicht wirklich ausgeführt, das war nicht seine Aufgabe, aber immerhin angedeutet, das war ihm also ganz offensichtlich wichtig, dass für die kollektive Wahrnehmung dieser Kulturflatrate neue Verwertungsgesellschaften gegründet werden. Und ich denke, das macht auch Sinn. Im Digitalraum ist vieles sehr deutlich sehr anders als im analogen Bereich. Man kann hier viel automatisiert arbeiten, also das ganze Tracking sollte idealerweise ohne irgendwelche menschlichen Interventionen laufen. Ich habe von der GVL gehört, dass die Playlists von den Stationen, die erfasst werden, von dem Bruchteil der Stationen, häufig immer noch per Fax einkommen. Das heißt, bei der GEMA sitzt dann, die haben elektronische Systeme, bei der GEMA sitzt dann eben in diesen Fällen jemand und tippt das alles nochmal ab. Und wie ich gerade gelernt habe, wenn es einen Tippfehler gibt, dann ist man zwar im System, aber man kriegt nichts davon. Das, glaube ich, können wir im Digitalzeitalter deutlich besser machen.
Was halt auch noch so, dass vielleicht fragen wir einfach mal das Publikum, wer wäre denn, also was würdest du jetzt sagen, wie hoch wäre diese Kulturflatrate? Was müsste man da realistischerweise veranschlagen, wo du ja gleichzeitig auch noch sagst, es sollen sehr viel mehr Urheber vergütet werden als momentan im System. Was muss man dann da wirklich rechnen?
Ja, diese Urheber sind natürlich schon Mitglieder der Verwertungsgesellschaften. Darüber hinaus gibt es nochmal die Frage der Mitgliedschaft in Verwertungsgesellschaften. Sollen zum Beispiel Blogger Mitglied werden können in der VG Wort? ja, gibt es Künstler, die eine MySpace-Seite haben, aber kein Label, kein, ja, ich weiß nicht genau, wie die Aufnahmebedingungen der GEMA sind, aber ich denke, das ist gerichtet primär an die Gemeinschaft der Kreativen, die hier in den Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen sind, eine Policy zu entwickeln, wer Mitglied werden kann und wer nicht. Und wenn es Leute außerhalb gibt, die da nicht reinkommen aufgrund dieser Konditionen, dann muss Druck gemacht werden und dann muss man dafür sorgen, dass sich das ändert. Und das sind vom Grundsatz her ja demokratisch verfasste Organisationen. Das sind Mitgliedschaftsorganisationen. Von der Theorie her. Im Detail sieht es dann nochmal wieder anders aus mit einem gestaffelten Stimmrecht bei der GEMA. Aber auch das ist, denke ich, eine Aufgabe für die Mitglieder, hier Kritik zu üben und für Veränderungen zu sorgen, für mehr Transparenz zu sorgen. Ich glaube, das ist ein Schlüsselwort.
Also jetzt haben wir jetzt die Blogger schon mal vielleicht mit drin über die VG Wort, dann haben wir die Musiker drin, ja. Und dann müssen wir ja auch noch an die Filmschaffenden so ein bisschen denken, die müssten ja auch dann Geld aus dem Pott kriegen.
Genau.
Und wie viel wäre das dann?
Da ja eine Milchmädchenrechnung ist, wir haben 30.000 Breitbandnutzer in Deutschland, wenn jeder von denen...
30.000?
30 Millionen, Entschuldigung. Wenn jeder von denen 5 Euro im Monat bezahlt, dann ergibt das einen Betrag von 1,9 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist 1,5 Milliarden hat die Musikindustrie in Deutschland im letzten Jahr umgesetzt, hast du gerade referiert von der IFPI. Das wäre deutlich mehr.
Ja, nur für
natürlich
Musik.
Natürlich nicht alles von diesen 1,5 Milliarden sind ja erzielt worden in einer Situation, wo Tauschbörsennutzung Alltag ist. Ja, das wäre ja sozusagen Geld, was dazukommt. Also die 1,5 Milliarden müssten ja nicht ersetzt werden durch die 1,9 Milliarden. Und
Live-Musik
etc. ist sowieso nicht. Richtig, bei den anderen müsste man ebenso gucken, was wäre denn zu vergüten, was ist zum Beispiel über die Pauschalabgaben, die ohnehin schon auf Kopiergeräte und Lehrmedien liegen, abzugelten. Das muss auch in ein Verhältnis gesetzt werden. Was gibt es an Entdeckungseffekten? Also alle seriösen Studien über Tauschbörsennutzung haben ja auch einen gewissen Ersatzeffekt gezeigt, aber auch einen deutlichen Entdeckungseffekt. Also dass Leute in Tauschbörsen Sachen gefunden haben, auf die sie sonst nie gekommen werden, eben weil sie nicht im Radio gespielt werden, weil sie anders nicht besprochen werden. Und dann haben sie einen Titel entdeckt oder zwei oder drei und gesagt, wow, die sind richtig cool, von denen will ich jetzt das ganze Album haben und gehen in den Laden und kaufen. Ja? Also das ist eine sehr tricky Angelegenheit, aber nach den Zahlen, die ich gerade genannt habe, denke ich, dass 5 Euro im Monat deutlich überhöht ist.
Überhöht?
Ja. Ich denke,
aber wenn man jetzt die Filmindustrie noch dazu nimmt und sagt, die verdienen noch mal, was weiß ich, wie viele Milliarden im Jahr und die wollen da auch den Pott haben?
Nochmal, die können ja nicht das hier einfordern, was sie bisher verdient haben, unter Bedingungen, wo Tauschbörsennutzung sowieso allgegenwärtig ist. Und ich meine, in der Filmindustrie gibt es ja was Ähnliches, wie dieses auratische Live-Erlebnis bei Musikkonzerten. Wenn man einen richtig coolen Film sehen will, dann will man den auf der großen Leinwand sehen.
Also gut, dann machen wir mal die 5 Euro. Wer ist hier im Publikum bereit, 5 Euro Kultur-Flatrate zu zahlen? Okay, wir haben hier ein sehr aufgeklärtes Publikum. Es ist leider absolut nicht repräsentativ. Man muss dazu sagen, monatlich, nicht im Jahr, nicht einmal lebenslang.
Nein. Kulturflatrate umfasst zumindest mal alles, was heute von der Privatkopieschranke erfasst ist.
Alles, was es in Tauschbörsen gibt.
Ja, Moment. Bei der Privatkopieschranke sind Softwarewerke und damit auch Games.
Außer Kinderpornografie.
Naja, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Problem. Aber natürlich, alle Werkgattungen. In der empirisch zu erfassenden in dem empirisch zu erfassenden Umfang, in dem sie in Tauschbörsen tatsächlich getauscht werden.
Also hier haben wir 99,9% Bereitschaft, diese Kulturflatrate zu zahlen. Jetzt gibt es natürlich auch noch Skeptiker, die bekehrt werden müssen in diesem Lande. Die Musikindustrie selber spricht von einer Enteignung, beziehungsweise die Buchindustrie natürlich noch viel mehr. Die spricht schon seit Jahren von Enteignung durch die Tauschbörsen. Und andere Stichworte sind Sowjetisierung des Urheberrechts, auch immer gerne genommen. Frau Zypris, unsere Bundesjustizministerin, ist auch mega skeptisch, was das Ganze anbelangt. Sie meint eben, das wäre eine zu hohe Belastung der Verbraucher. Man könnte jetzt neben GEZ-Gebühr nicht auch noch hier nochmal 5 Euro oder sonst wie viel draufschlagen. Irgendwann ist das Medienbudget erfüllt. Der
und vor allem, wenn dann Leute kommen und dann kontrollieren, hören sie überhaupt Musik? Ne?
Genau, also es will natürlich auch nicht jeder, also nicht jeder ist der Auffassung, dass er dafür bezahlen soll
ja
überhaupt oder dass er überhaupt Musik.
Es müsste
ja jetzt eine Zwangsabgabe für alle gerechnet. Ne?
Also es müsste aber doch irgendwo ein freiwilliges Element doch dabei sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so umsetzbar ist, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt in Deutschland, dann immer 5
Euro. Ja, also es wäre natürlich an den Internetzugang gekoppelt, an den Breitbandzugang. Wer keinen Breitbandzugang hat, der müsste natürlich schon mal nicht.
Ja, okay. Verstehe.
Ja. Nee, die ist.
Also wer. Wenn man keinen Fernseher hat,
sagt man. Wer keinen Fernseher, kein Radio hat und kein Auto hat, der zahlt nicht.
Ja.
Ja. Aber und kein Computer jetzt natürlich heutzutage. Ich würde es ganz gerne nochmal, ganz kurz nochmal diese Argumentation nochmal unserem Forscher vorlegen. Was ist hier mit Sowjetisierung und so weiter? Muss man das ernst nehmen? Oder?
Nein, das muss man nicht ernst nehmen. Also, erste Antwort, Tauschbörsen werden dadurch zu einem Markt. Es gibt weiterhin einen Anreiz, Kulturprodukte zu bewerben, weil was häufiger runtergeladen wird, kriegt auch einen größeren Anteil an der Ausschüttung. Ja, die Einheiten wären dann relativ normiert. Die Gemeinschaft der Urheber kann natürlich entscheiden, U-Musik wird anders gewichtet als umgekehrt. E-Musik wird anders gewertet als U-Musik. Das liegt an denen, das ist liegt auf der Seite der Ausschüttung, aber grundsätzlich ist es ein Markt. Zweite Antwort, die Musikindustrie selber hat diese Behauptungen ja bereits als pure Propaganda präsentiert, denn sie machen es ja selber. Sie sind ja weggegangen von vom Verkauf einzelner Kopien, einzelner Objekte hin zu einer Gesamtlizenzierung von Katalogen. Stichwort Nokia comes with music, wer also ein Nokia-Mobiltelefon einer bestimmten Klasse kauft, erwirbt damit das Recht, ein Jahr lang jedes beliebige Stück aus dem Katalog aller 4 Musik-Majors und auch einer ganzen Reihe von Indie-Labels, 4 Millionen Stücke, herunterzuladen und die auch zu behalten. Und die reden mittlerweile, das ist im Augenblick noch DRM gekapselt, aber mittlerweile wird bereits öffentlich darüber nachgedacht, iTunes zu folgen und auf DRM zu verzichten. Und wir sehen ähnliche Modelle in der Zusammenarbeit von ISPs und Major Labels. Das heißt, das sind ja bereits Flatrates. Und auch hier, was die Freiwilligkeit betrifft, richtig, GZ. Auch die, ja, ich kann auch nicht an die Kasse im Kaufhaus gehen und sagen, diesen Rohling, ich weiß, da ist Urheberrechtsvergütung drauf. Ich möchte den aber verwenden, um meine eigenen Werke zu kopieren und die sind nirgends angemeldet und ich kriege dafür auch nichts. Bitte rechnen Sie doch jetzt mal diese Urheberrechtsvergütung raus aus diesem Rolling. Geht auch nicht. Ich verstehe, es gibt ein Gerechtigkeitsdilemma. Ja, natürlich trifft man damit Leute, die keine Tauschbörsen nutzen. Das gleiche Dilemma haben wir an ganz vielen Stellen. Auch das sogenannte Free TV ist natürlich nicht kostenlos, sondern das bezahlen wir alle mit dem Waschpulver, was wir im Supermarkt kaufen. Vollkommen unabhängig davon, ob wir den Kinofilm im Privatfernsehen nun tatsächlich schauen oder ihn nicht schauen. Fragt uns auch niemand, ob wir das bezahlen möchten, sondern das ist auch eine Form von Zwangsabgabe, die das sogenannte Free TV finanziert. Und wie man das noch abmildern kann. Gut, Rossnagel hat natürlich völlig zu Recht gesagt, dass man hier eine Abstufung macht nach der Zugangsgeschwindigkeit. Ich meine, es gibt dieses Wort von Music like water. Wasser für Wasser gibt es einen Zähler. Relativ einfach. Wasser, Strom, Gas sind uniforme Güter. Das ist bei Bits im Internet natürlich nicht so. Ich meine, die Bits sind uniform, aber das, worum es geht, sind natürlich die Werke, die sie encodieren. Wenn wir also eine Infrastruktur von Metadaten und von Erfassbarkeit schaffen würden, die es erlauben, einen Zähler für so viele Musikstücke, so viele Filme sind da durchgegangen, dass wir das in einen Internetrouter einbauen können, dann wäre das eine Möglichkeit, auf der Einzahlungsseite eine Differenzierung vorzunehmen mit bestimmten Schwellen. Ja, jemand, der überhaupt keine Musik runtergeladen hat, überhaupt keine Filme, müsste nichts bezahlen. Andere, die so viel bezahlen.
Du gehst davon aus, dass der Internetverkehr sowieso in ein paar Jahren komplett durchgefiltert wird.
Und das wäre lokal auf dem Router.
Kann man das natürlich auch da noch weitermachen. Vielleicht binden wir jetzt einfach auch das Publikum mal ein. Wir haben ja hier kollektives Wissen versammelt. Wo hatten wir Wortmeldungen? Da ist schon jemand mit dem Mikrofon. Die anderen
schon geschnappt.
Gleich dazu.
Ich habe eine Frage zum Kultur-Flatrate-Modell. Und zwar, wie bekommt dann ein Interpret, der im Ausland sitzt und der nicht durch ein Label in Deutschland in irgendeiner Form vertreten wird, sein Geld, wenn ich seine Musik herunterladen möchte?
Die Verwertungsgesellschaften sind alle territorial organisiert, wie das Urheberrecht auch, haben aber Wechselseitigkeitsverträge. Das heißt, ein erheblicher Betrag, vielleicht weiß jemand von euch das besser, den die GEMA in Deutschland einsammelt, wird überwiesen in die USA und nach England. Das ist auch heute schon so. Das birgt auch eine erhebliche Ungerechtigkeit, weil in Deutschland gibt es die vergütete Privatkopieschranke, die gibt es in den USA und in England nicht. Das heißt, Gelder, die aus diesem Modell in Deutschland einkassiert werden, aber nach diesem Pi mal Daumen-System US-amerikanischen Künstlern zugewiesen werden, werden natürlich auch in die USA überwiesen. Aber umgekehrt, da dieses Geld dort nicht eingesammelt wird, kommt nichts Entsprechendes zurück.
Wobei
problematisch ist aber ein etabliertes System und für die Kultur-Flatrate, die jetzt möglicherweise im Juli bereits in der Isle of Man starten wird, wäre das genauso. Ein Territorium und die müssten dann viel von dem Geld, was sie überweisen, ich weiß nicht, wie viele Musiker es auf der Isle of Man gibt, die davon partizipieren können. Also ich nehme mal an, der größte Teil dessen, was sie da einsammeln, wird an andere Verwertungsgesellschaften in anderen Ländern gehen.
Wobei doch die EU gerade an diesen Gegenseitigkeitsverträgen rumsägt, ne? Soweit ich das mitbekomme.
Ja, also, ja, der Online-Lizenzierungsmarkt, das ist noch ein anderes Problem, aber da wird es vielleicht EU-Lösungen bald geben. Bleiben wir weiter.
Ja, meine Frage ist halt, wir haben ein Internet, dieses Internet basiert quasi darauf, ich tue etwas rein und ab dafür, bitteschön Welt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt irgendwie diese, ich sag's, sorry, Content-Mafia, die sagt, das gehört alles mir. Wenn ihr euch das anguckt oder wenn ihr das irgendwie berührt, will ich Geld dafür haben. Warum gibt es denn nicht irgendeine Initiative, dass wir sagen, Content-Mafia, bitte, dann geht woanders hin. Warum muss ich da Geld für bezahlen? Das Internet, wenn ich mir eine Webseite angucke, hey, dann hat irgendwer gewollt, dass ich mir die angucke. Versteht ihr? Die Diskussion, die ihr führt, die ihr jetzt gerade führt, ist meines Erachtens nach irgendwie, die Musikindustrie, die Content-Mafia, hat es einfach nicht kapiert, was das Internet ist. Das ist meine Meinung.
Aber darf ich mal fragen, was du für Musik hörst? So? Also sag mal irgendwas. Hast du mal überlegt, wo die herkommt? Also man braucht ja schon, auch je nachdem, wenig Geld, aber man braucht ja Geld, um Musik zu produzieren.
Ja, und?
Wo soll das denn herkommen?
Ich,
Du machst dir deine Musik lieber selber.
Ich kaufe mir CDs, ich gehe auf Konzerte, ich hole mir alle möglichen Shirts, ich bezahle Rundfunkgebühr, ich bezahle alles Mögliche. Verstehst du? Ich bezahle sogar für Lehrträger in Deutschland, ich kann mich dagegen gar nicht wehren. Und wir haben heute festgestellt, 280 Millionen Euro gehen über diese Lehrdatenträger raus. Jetzt soll ich auch noch da zahlen. Ich weiß jetzt, Doppelbesteuerung ist in Deutschland, glaube ich, verboten.
Ja, aber hier sitzt, Moment mal, aber hier sitzt ja jetzt niemand von der Content-Mafia, weil ich kriege von diesen Lehrgeldern ja auch nichts ab, wie wir eben versucht haben zu erklären.
Ja, also wir sehen, es gibt da unterschiedliche Ansichten, was die Zahlungsbereitschaft doch noch angeht. Nicht alle wollen 5 Euro noch dazu zahlen.
Kurz was dazu sagen. Also ich kriege das natürlich auch immer wieder mit, dass Leute sagen, den Künstlern würde ich ja gerne was geben, aber der größte Teil des Geldes, was ich für eine CD bei einem Major-Label ausgebe, geht eben in diesen Apparat. Das erreicht ja. Ja, und dann gibt es Leute wie Courtney Love Does the Math, wo mal jemand richtig aus dem Nähkästchen plaudert und dann kommt raus, nach 5 Jahren haben die Musiker so viel verdient, wie sie in 5 Jahren bei McDonald's verdient hätten. Und ja, daraus speist sich das ist doch eigentlich gerecht sozusagen, die abzuziehen. Aber wir haben hier zwei Labels gehört und das ist, da gibt es 4 große und dann gibt es einen riesengroßen Bereich von von anderen Arten Musik zu produzieren. Und was mir hier wichtig ist, ist genau dieser Begriff der Fairness und der Transparenz. Ich finde es großartig, so ein Modell aufzumachen. Wir legen unsere ganzen Daten offen. Ja. Wir machen das mit euch zusammen. Wir beziehen euch ein. Wir zeigen euch, worum es geht. Ich glaube, das führt zu Verständnis, zu einem gegenseitigen Verständnis und auch zu einer Bereitschaft zu zahlen.
Zunächst möchte ich gerne anmerken, dass ich denke, dass die Major-Labels, insbesondere euch kleinen Labels, da einen riesen Bärendienst getan haben mit ihrer Randale durch die Grundrechte. Weil das führt wirklich zu Blockadehaltung, dass man dann pauschal sagt, man will der ganzen Industrie irgendwo, wo was kommerziell ist, nichts mehr rüberschicken. Aber was ich eigentlich anmerken wollte, ich glaube, die Debatte um die Kultur-Flatrate ist auch schon wieder ihrer Zeit hinterher. Die Storage-Hersteller sind inzwischen bei solchen Größen angekommen, dass der Offline-Tausch immer mehr das verdrängen wird.
Ich habe es jetzt akustisch einfach gar nicht richtig verstanden, um was es. Was war die letzte Anmerkung?
Du meinst sowas wie Rapid-Share?
Nein, ich meine die Festplatten offline.
Ach so.
Offline-Festplatten. Ja. TB für unter 100 Euro, da passt unheimlich viel Musik drauf. Selbst okay. Im FLAC-Format.
Ja, na klar, dass es andere Tauscharten inzwischen gibt, das ist klar. Aber
meine erste Bemerkung wäre, dass es gibt grundsätzlich aus urheberrechtlichen Gründen keinen Grund, Musik und Filme einerseits und Texte andererseits zu unterscheiden. Also wenn Sie dieses System befürworten, dann würde das heißen, dass man sollte es auch für Texte machen. Also mittlerweile gibt es in den Niederlanden eine Pauschalvergütung für Kopiergeräte. Wenn Sie so etwas vorschlagen, dann entweder geht es dann würde sich ausbreiten, auch zu Texten, ja, wo ist das Ende denn? Oder gibt es dann welche spezielle Grund, eine Ausnahme zu machen für Musikindustrie und dann hat man schon den Verdacht, dass es vielleicht nur eine Kompensation ist für den Fakt, dass jetzt keine Platten mehr verkauft werden. Die andere Bemerkung, die ich machen möchte, ist, dass also in Europa gibt es Urheberrecht, also droit d'auteur wird manchmal gesagt auf Französisch. Das heißt, dort steht der Urheber ist zentral. Das stammt schon aus dem 19. Jahrhundert mit Zola und so weiter. Im amerikanischen Copyright, da ist die Interesse der Gesellschaft ist zentral. Das ist festgeschrieben sogar im Grundgesetz. Und komischerweise steht es auch im deutschen Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, dass es müssen kulturelle Zwecke auch gefördert werden. Und das heißt dann, dass man sollte, glaube ich, nicht auf buchhälterische Weise vorgehen und das einfach hochrechnen, wer wie viel runtergeladen hat. Und Rechte darauf hat, sondern man müsse das verteilen, auch aus Gründen der Kulturpolitik. Das wäre natürlich schwierig, aber ich glaube, im Endeffekt heißt es dann, es wäre vielmehr eine Art Steuer, die dann auch vernünftig verteilt werden soll und nicht auf buchhalterische Weise. Danke.
Ja, also mit den Texten, glaube ich, hat Volker sich ja deutlich dafür ausgesprochen, dass man das auch mit einbaut in diese Kultur-Flatrate, also auch Blogs und all diese Geschichten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, wobei, also wenn ich höre, dass das aus der Zeitungsindustrie kommt, wir wollen da auch dran partizipieren. Sorry, nach meinen Kenntnissen zirkulieren keine Zeitungstexte in Tauschbörsen. Also da muss man schon auch dann gucken, was tatsächlich passiert. Nicht. Richtig, genau. Aber das Problem, was die Zeitungsindustrie hat, ist keines von Urheberrecht, sondern deren Problem ist, dass sie noch kein Geschäftsmodell fürs Internet gefunden haben. Und dann zu sagen, Heidelberger Appell, überall wo schärferes Urheberrecht, schärfere Durchsetzung draufsteht, setzen wir unseren Namen mit runter, wie jetzt gerade in Österreich, ein ähnlicher Appell. Macht die Zeitungsindustrie nicht glaubwürdiger. Und zu der Kulturaufgabe, das ist völlig richtig, die Verwertungsgesellschaften sind gesetzlich verpflichtet, einen bestimmten Anteil, 10%, ist üblich bei den meisten für kulturelle und soziale Zwecke aufzubringen. Ich würde das aber nicht als Steuer bezeichnen, sondern das ist wiederum die Gemeinschaft der Urheber, die sagt, okay, natürlich auch mit gesetzlichem Druck, wir kümmern uns um den Nachwuchs, wir kümmern uns um Mitglieder in unseren Reihen, die besondere soziale Bedürftigkeit. Sondern? Ja, genau. Deshalb Gesellschaftsvertrag zwischen Kreativen und Gesellschaft. Die Bereitschaft, kreative Werke zu schaffen auf der einen Seite und die Bereitschaft, dafür zu bezahlen auf der anderen Seite, sind da. Das ist der Ausgangspunkt, die muss man zusammenbringen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass die Verbraucher beispielsweise bei den Verhandlungen über die Tarife für die Lehrmedien- und Kopiergeräteabgabe nicht am Tisch sitzen, finde ich ein Skandal, weil wir Verbraucher sind diejenigen, die es letztendlich bezahlen. Und dann wird dann immer gesagt, wenn auf der einen Seite die Verwertungsgesellschaften sitzen, auf der anderen Seite die Hersteller und Importeure dieser Geräte, hat es automatisch den Effekt, dass die einen möglichst wenig bezahlen wollen, die anderen möglichst viel haben wollen und dann streiten die so lange, bis halt das rauskommt. Und die Verbraucher sind automatisch mitrepräsentiert. Die müssen, ja, das würde noch viel komplizierter. Nein, ich glaube, wir haben jetzt die Transparenz auch wieder, dass seit dem 01.01.2008 auf den Rechnungen und Quittungen dieser Geräte ausgewiesen werden muss, wie viel Urheberrechtsabgabe wir bezahlen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwo versteckt und die meisten Leute wissen gar nicht davon, sondern wir können es bei jedem Kaufakt in diesem Bereich sehen. Und vielleicht ist ja die Zahlungsbereitschaft viel größer, als hier angenommen wird. Vielleicht wollen wir eine reiche Kultur, vielleicht wollen wir ja diesen jämmerlichen Zustand, ich meine eine Kulturnation, die es nicht schafft, ihre Kreativen in vernünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu halten. Ja? Die Künstlersozialkasse ist geschaffen worden, weil die Industrie mit ihren selbstständig arbeitenden Leuten, denen so viel Geld zu geben, dass sie entsprechend Angestellten auf dem Markt Sozialleistungen, Krankenversicherungen und Altersversicherungen kaufen zu können. Und das hat zu massiven persönlichen Notständen geführt, die dazu geführt haben, dass die Bundesregierung dann 1983 gesagt hat, hier muss was passieren. Und dann ist eben dieses Solidarmodell entstanden der Künstlersozialkasse. Also absolut, die Gesellschaft muss hier mitreden, die Verbraucher müssen mitreden, die Kulturnutzer müssen mitreden, absolut d'accord.
Ja, man bräuchte natürlich erstmal eine ganz allgemeine politische Einigung, die ist natürlich noch weit weg von jeder Realität. Also insofern die Bundestagswahl kommt. Aber bleiben wir erst noch mal hier. Wir haben, glaube ich, noch 3-4 Wortmeldungen zu dem.
Ich selbst auch kurz gemeldet.
Du hast natürlich auch auf die Rednerliste gesetzt, genau. Okay.
Als Chaos Computer Club haben wir uns dem Konzept Kultur Flatrate natürlich auch immer sehr offen und zur Auseinandersetzung bereit erklärt und haben uns aber entschieden, nicht offen aggressiv das erstmal direkt zu fordern. Und ich war schon sozusagen positiv überrascht, wie schön der Volker es doch quasi geschafft hat, das Konzept dem Publikum zu 99% zu verkaufen, denn die Sorge war halt wirklich auch, was geäußert wurde, wir wollen eigentlich ein freies Internet und jetzt machen wir Freifunk und einen Ablink nach da hinten und dann sollen wir auf einmal 5 € bezahlen. So, ich bin an sich persönlich nicht nur aus politischem Opportunismus schon dafür, das zu machen, aber genau das ist halt eben auch so ein Punkt, das ist gekoppelt am Anschluss. So, und jetzt kamen auch hier Offline-Medien, werden auch irgendwie immer mehr. Da sehe ich im Prinzip das extrem, dass man dann schon eher in dieses Konzept Haushaltsabgabe oder Steuerbar sozusagen, man ist ein Mensch und konsumiert auf dieser Welt, entweder das so macht oder ins andere Extrem gehend. Ich glaube, in Spanien gab es quasi so den Freibrief, dass man sagen konnte, liebe Verwertungsgesellschaft, ich bezahle euch jetzt diese 5 € und dafür, wenn die Staatsanwaltschaft bei mir vor der Tür steht, kann ich den Zettel zeigen, ich durfte das. Das heißt, dass man das sozusagen nicht verpflichtend macht. Also ich denke schon, also meiner Überzeugung nach sollten das dann immer noch 95% der Leute sozusagen zahlen. Aber dass man sozusagen dieses Opt-out da schafft oder ob das wieder sozusagen Möglichkeit zum Missbrauch bietet, ist dann die Frage. Also dass man da dann einfach sagt, oh nee, die 5 € zahle ich lieber nicht und dann machen das 90% nicht. Aber dann hätten die 90% auch wieder rechtliche Probleme.
Okay, wir nehmen dieses Opt-in mal als Anregung mit auf.
Ja, also ich möchte noch mal einen Bogen ein bisschen zurückschlagen, wo es dann um die internationale Verteilung geht. Also wir haben ja ganz am Anfang auch schon festgestellt, dass wir die GEMA eher nicht an der Stelle als Verwertungsgesellschaft haben wollen, was ja auch dadurch schon gar nicht unbedingt geht, weil die Künstler ja nicht unbedingt auch Komponisten und Textdichter sind, also gar nicht Mitglied der GEMA für die Leistungsschutzrechte da jetzt beteiligt werden könnten. Das heißt, wir bräuchten ja da schon wieder eine neue Verwertungsgesellschaft, die dann nicht unbedingt internationale Gegenseitigkeitsverträge hat. Das wäre ja noch so ein Problem. Aber vor allem, denke ich, ist das Hauptproblem das Monitoring, also wirklich festzustellen, wer wann was konsumiert hat, also heruntergeladen hat, einfach um dann eine gerechte Verteilung durchzuführen. Also die GEMA kommt ja so nicht mal mit den normalen Aufführungen und Radiosendungen, also die Auswertung der Programme, das ist ganz tragisch, da verschwindet der Großteil der Programme in den Schubladen und wird nicht abgerechnet. Und also ich bekomme das eben als Musikverleger mit, das ist ein Debakel. Also haltet ihr das für umsetzbar?
Hast du da schon Ideen? Oder?
Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze, technische Lösungen. Nuanc ist ein System, das Terry Fisher vom Berkman Institute for Internet and Society an der Harvard Law School entwickelt hat, das in China bereits im Piloteinsatz ist. Und das beruht auf einer Client Suite mit Webbrowser und BitTorrent Servant und einem Modul, was die Downloads zählt und dann lokal kumuliert und in regelmäßigen Abständen natürlich datenschutzneutral anonymisiert an Nuanc schickt. Und die geben diese Daten dann weiter an die lokale Verwertungsgesellschaft. Zusammen mit dem Geld, was da eingesammelt worden ist, mit dem jeweiligen Partner. Also die arbeiten mit Hochschulen zusammen oder auch mit ISPs. Und ja, das wäre eine Lösung. Eine andere Lösung, da kann man zu Recht, also ich denke, Datenschutzbedenken sollte man immer haben, aber eine Lösung, die das definitiv ausschaltet, ist das Nielsen-System, wo also ein statistisches Panel der Bevölkerung erstellt wird, die freiwillig sich bereit erklären, sich eine Blackbox zu Hause hinstellen zu lassen, die diese Daten erhebt und dann auch wieder anonymisiert an diesen Dienstleister schickt. Ich bin überzeugt, ich hätte mir auch gewünscht, hier in einem im Hackerkreis sozusagen noch tiefer in die Möglichkeiten zu gehen, wie das im Internet vorstellbar ist. Aber das sind mal so zwei.
Machen wir dann nochmal einen extra Workshop, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier noch zwei Wortmeldungen und wir wollen eigentlich auch noch auf ein anderes kleines Modell zu sprechen kommen. Also ich würde dann den Bereich Kulturflatrate erstmal abschließen wollen.
Ja, Volker, du hattest vorhin hier vorne, du hattest vorhin so diese Kulturflatrate so ein bisschen als, ich hoffe, ich überspitze es jetzt nicht zu sehr, als Add-on auf den bisherigen Verkauf uns gegenüber verkauft. Ich muss jetzt persönlich bei mir sagen, ich nutze Tauschbörsen nicht für Musik und bin relativ, weil ich iTunes momentan eigentlich für mich komfortabel genug finde und stelle jedes Mal wieder mit Erstaunen fest, dass ich viel zu viel Geld ausgebe. Also ich habe, glaube ich, jetzt inzwischen 3.500 Songs in diesem gekauft bei iTunes Ordner drin. Wenn ich diese Flatrate zahlen würde, ich glaube nicht, dass ich dann weiterhin da kaufen würde, weil ich habe ja dann schon gezahlt. Und ich weiß nicht, wie viele so denken wie ich und ob nicht dann doch an der Stelle das Geschäftsmodell zusammenbrechen würde.
iTunes hat sich ja nur etablieren können in einer Zeit, in der Tauschbörsennutzung bereits gang und gäbe war. Warum ist es möglich gewesen, wenn Leute das als 1:1 analoges Angebot sehen würden? Das tun sie nicht, weil Tauschbörsen natürlich darauf beruhen, dass Individuen etwas anbieten. Und das heißt, es ist der Schüler, der in die Schule geht und seinen PC ausschaltet und dann bricht der Download ab. Downloads sind langsam, da sind Viren drin, da ist andere Malware drin. Spam, jedes offene System wird natürlich überflutet und zwar keineswegs nur gezielt durch die Kulturindustrie, die hier etwas vermiesen will. Sondern natürlich wird es auch für Werbezwecke eingesetzt und so. Und das wird sich nicht ändern durch die Legalisierung. Also ich habe dann häufig gehört, ja, aber wenn es mal legal ist, dann können die Anbieter von Tauschbörsen oder von Tauschbörsen-Software das ja alles perfektionieren. Was hält sie heute davon ab, das zu perfektionieren? Ja, auch das würde sich nicht ändern. Und eben das Grundprinzip ist, dass hier Sachen von Individuen an Individuen angeboten werden für nicht kommerzielle Zwecke. Und in dem Augenblick, wo jemand mit Werken von Urhebern Geld verdienen, da würde diese Kulturflatrate sowieso nicht greifen. Also iTunes wäre damit sozusagen nicht abgedeckt. Man könnte dann nicht zu iTunes gehen und sich da Sachen rausziehen und sagen, ich habe ja schon die Kulturflatrate bezahlt. Das ist klar. Ne? Genau. Okay. Genau.
Also darf jeder quasi dann alles anbieten, was er will an geschützten Werken? Oder?
Und das nicht nur in Tauschbörsen, sondern auch auf
ja, die Frage war, Webseiten. Ob jeder jetzt alles anbieten darf, auch auf seinem eigenen Webserver, auch geschützte Werke, wenn diese Kulturflatrate eingeführt wird. Oder ob es nur über die bestehenden Tauschbörsen geht.
Und in File-Hostern und Festplatten zu Festplattenkopien, ja. Je nachdem, wie man Downloads erfasst, wäre das natürlich egal. Also mit diesem Client-Modell, was ich gerade von Nuanc beschrieben habe, wäre das ja völlig egal, wo die Sachen herkommen. Der Client würde das erfassen, ob das von der Webseite kommt oder über BitTorrent oder von RapidShare. Festplatte zu Festplatte, ist nicht zu messen, sorry. Gewisse Unschärfen gibt es in jedem System. Wird weiterhin passieren, völlig klar. Terabyte-Platte kopieren.
Ja, wir müssen jetzt das wirklich genau. Abschließen.
Ich möchte zunächst mal anmerken, dass das Client-System meiner Meinung nach einen schweren Stand hat, insbesondere nach dem Screw-up von Sony mit dem XCP-Kopierschutz. Also wenn da entsprechend von Major-Labels Rootkits verteilt werden, dann wird sich keiner der Betrugs ist in Client-Software installieren von der Firma. Ferner, war noch die andere Sache?
Hast du noch eine Frage?
Sonst ich hatte eigentlich noch was anderes, aber...
Ja, wir sind ja noch ein bisschen da, beziehungsweise...
Bis halb.
Gut, was noch eine Idee war, wir haben uns jetzt sehr stark auf die Kulturflatrate konzentriert, weil das so das gängige alternative Vergütungsmodell ist. Es gab aber auch zum Beispiel direkt auch vom Chaos Computer Club schon 2000 genau die Idee auf dem 17. Chaos Communication Kongress in Berlin. Das, was ja hier auch schon aufkam, es wäre ja vielleicht auch schön, wenn man dem Künstler direkt was geben könnte. Also diese Art Trinkgeldprinzip, dass man so einen Button quasi einführt, mehr oder weniger, und dem Künstler eben direkt was gibt. Da gab es auch schon ein relativ ausgefeiltes Modell. Das hat unter anderem der Bruce Schneier mitentwickelt, also der bekannte US-Kryptograf. Das nannte sich damals Street Performer Protocol. Wie gesagt, schon von 1999 entwickelt. Und die Idee war eben, dass man so eine Art Shareware-Funktion für Songs eben zum Durchbruch verhilft, wo eben jeder dann auch was dazugeben kann. Dieses Street Performer Protocol an sich war mehr so gedacht, dass wenn man zum Beispiel ein Buchprojekt vorhat oder ein größeres Projekt, dass dann der Autor sagt, gebt mir schon mal das Geld, also ich sammle da schon mal jetzt ein und das Ganze wird schön verschlüsselt und so weiter. Und sobald ich dann meine Summe X, sagen wir mal für einen größeren Autor, großes Projekt, $100.000, sobald die dann zusammengekommen sind, sobald eben hier kollektiv das Geld zusammengetragen ist, dann wird dieses Buch veröffentlicht. Es gab ja auch dann so ein paar Umsetzungen schon dazu. Stephen King hat damit mal experimentiert, dem war es dann aber ein bisschen zu wenig, was da zusammengekommen ist. Andere Bands haben damit anscheinend doch bessere Erfahrungen gemacht, also einstürzende Neubauten haben damit zum Beispiel experimentiert. Fragen wir doch da erstmal kurz unsere Musikschaffenden und Label, ist das so eine Idee, was ihr auch schon habt oder was ihr zum Teil schon angewendet habt oder wo ihr sagt, ja, das würde uns gefallen?
Ich finde es total komisch. Also, es ist also so eine Spende quasi dafür, finde ich seltsam. Also ich denke, man muss halt irgendwie einen Punkt finden, wo die Musik den Wert hat. So, und ich finde also eine Spende ist so etwas recht Beliebiges. Was ich halt irgendwie interessant finde, gerade im Augenblick in der Situation, wie sie sich zeigt, ist eigentlich so, dass momentan so eine total seltsame Situation ist, alles schwebt in der Luft und man weiß nicht genau, was wird jetzt passieren, wie kann man das jetzt ökonomisch untermauern, so sein Musikerdasein oder das Betreiben eines Labels, und ich glaube, es wird halt irgendwie eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten geben, die vielleicht auch so ein Element davon haben, das Publikum neue Wege findet, Geld zu geben. Also ob das jetzt so einen Spendencharakter haben sollte, ich weiß es nicht. So.
Und dieser andere Ansatz, wo man sagt, man sammelt erstmal und wenn dann Summe X zusammengekommen
ja, das,
ist, dann
das ist schon irgendwie, empfinde ich schon als angenehmer. Also das, dann ist man ja, ist ja auch so, dass das Publikum dann auf einmal partizipiert, Teil des Ganzen wird und man direkt das fördert, was man gut findet, was man erhalten möchte und worauf man neugierig ist. Also das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil ich habe auch das Gefühl, dass sich vieles in die Richtung bewegt, so dass Publikum und der Performer oder der Urheber, dass es irgendwie stärker zusammenwächst, weil jetzt durch diese ganze chaotische Situation, die gerade herrscht, so viele Mittelsmänner sozusagen aus dem Weg geräumt werden, einfach durch den Zusammenbruch dieses musikalischen Industriekomplexes im Augenblick. Und das ist halt ich finde es gerade eigentlich eine super spannende Situation. Man weiß nie genau, was jetzt passiert. Also wenn jetzt solche Ansätze kommen wie Kulturflatrate, das klingt alles erstmal so plausibel und so klar, und dann kommen aus allen Ecken, kommen dann irgendwie so, merkt man, das ist auch alles total kompliziert, so, und es wird wahrscheinlich dann doch nicht durchführbar sein, aber irgendeine Regelung muss es geben. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwie alles zusammenbricht, es wird was passieren. liegt in der Luft quasi.
Darf ich eine Verständnisfrage? Ja. Weil du sagst, das könnte mal, ist eine interessante Idee, also diese Verbindung von, ja, von Hörern und Musikern. Ist die Angelika-Aktie nicht genau das?
Oder was ist es, ist sehr ähnlich. Ja, ja, eigentlich ist es schon so, also dass der dass unser Publikum eigentlich direkt eine direkte Kulturförderung an die Band gibt, die sie gerne hören möchte. So, und der Twist ist dann ja, Angelika-Aktie, wenn eine CD verkauft wird, verdienen ja mit. Also sind zu 80% quasi an den Einnahmen der Tonträgerverkäufe beteiligt. Also da ist das, ist ja schon irgendwie ein ganz interessanter Kreis, der sich da schließt. Und ich finde, das ist so ein Ansatz, wo sich halt neue Spielarten entwickeln können. So. Und ich bin halt immer auch ganz fasziniert, wenn irgendwie dann so Leute aus der Musikindustrie kommen und dann sehr viel weinen, immer über einen längeren Zeitraum viel weinen und Kriminalisierung des Publikums betreiben. Ich finde das so alles so völlig eigenartig, weil man könnte so mit der Situation, wie die sich jetzt zeigt, könnte man irre viele Sachen machen. Zum Beispiel, was Kulturflatrate, was ich da irgendwie komisch mal finde, ist irgendwie vom Staat sozusagen sowas vorzuschreiben. Ich meine, warum schließen sich nicht Leute zusammen und machen ganz viele Kulturflatrates? So.
Also ich glaube, wir kommen dann auch gleich nochmal zu Frank, was er, also, weil der Mittelmann wäre ja dann quasi raus, mehr oder weniger, beziehungsweise man hätte halt vielleicht höchstens noch ein...
Man braucht ja immer Anlaufstellen. Man braucht ja immer Anlaufstellen.
Man braucht schon noch irgendjemand für die Vermittlung, aber nicht mehr den klassischen Label-Promoter.
Nicht mehr den Label-Boss.
Das wollen wir gleich nochmal diskutieren. Ich möchte nur noch mal ganz kurz Volker als Forscher das Wort geben, inwiefern er diese Möglichkeit eben auch befürwortet, oder inwieweit meinst du, dass das wirklich auch abhebt? Bisher haben wir vielleicht ein paar Beispiele natürlich, aber das noch nicht.
Das Streetperformer-Protokoll meinst du
jetzt? Na, jetzt diese ganze Idee, dass man quasi die Leute selber unterstützt und,
ja,
und dass man da diese Art Netlabels eben auch aufbaut.
Ja, also das Streetperformer-Protokoll ist 99 rausgekommen, der Text 99. Ab 2000 bis etwa 2004 haben wir eine ganze Reihe von Plattformen gesehen, die versucht haben, das zu institutionalisieren. Meistens gestartet mit einem Projekt, was es schon gab. Self-HTML zum Beispiel hat, ich glaube, 6.000 oder 8.000 Euro eingesammelt. Und aber dann eben eine Plattform gegründet, wo auch andere Projekte eingestellt werden konnten. Und die haben dann nichts mehr gekriegt. Also alle Plattformen, die ich kenne, die in diesem Zeitraum entstanden sind, haben 2004 dann auch wieder zugemacht. Ich glaube, da ist was drin. Ich glaube, auch die Angelika-Aktie zeigt es wieder. Transparenz, Fairness, die Bindung von Fans an Künstler, das ist eine sehr mächtige Mischung. Und es wird viel experimentiert. Magnatun, um das kurz noch zu sagen, ist ein Online-Independent-Label. Die Musik erscheint durch die Bank unter Creative Commons, also man darf die Sachen hinterher auch völlig legal in Tauschbörsen stellen, das passiert natürlich auch. Trotzdem kaufen dort Leute Downloads und CDs zu einem Preis ihrer Wahl auf einer Skala von 4 Euro bis, ich glaube, 15 Euro oder sowas. Und die Leute bezahlen nicht alle 4 Euro, weil das ist am billigsten, sondern die bezahlen 8 oder 9 Euro im Durchschnitt, weil sie wissen, 50% dessen, was sie da bezahlen, geht an die Künstler. Und ich glaube, da ist eine Menge drin. Also das ist jetzt gar nicht dieses Vorfinanzierungsmodell, sondern ganz klassisch, da ist etwas produziert worden, das wird hier angeboten. Und auch das funktioniert.
Ja, aber ich bin ganz kurz. Du sagst jetzt, dass es funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil das funktioniert vielleicht für die Plattform, aber die Künstler, die da drauf sind, die werden dann irgendwie 100 Downloads verkaufen, so, und dann war es das. Weil die halt auch mit Creative Commons zum Beispiel arbeiten und so. Und halt, die Frage ist aber halt, wie kann man ein Musikerdasein davon finanzieren? So. Und das sind mit 100 Downloads nicht getan. Das heißt, du musst halt das in etwas größerer Konstellation sehen. Also wenn ich das Wort Creative Commons höre, ist momentan das Problem, die Idee ist wunderschön, aber wenn da jetzt irgendwas im Radio läuft, läuft halt eben nicht, wenn es unter Creative Commons ist, sondern es muss GEMA lizenziert sein. So.
Da ist, das ist ein Problem der GEMA, nicht von Creative Commons.
Ja, ja, okay. Das ist aber, es ist aber in der Tat, momentan ist es auch mein Problem, weil meine Songs sind bei der GEMA und es geht nicht anders. Also ich kann meine Songs nicht ins Radio kriegen, wenn sie nicht GEMA lizenziert sind. Also da ist gerade totale Diskrepanz. Es sind halt irgendwie Entwicklungen, die super interessant sind, aber die noch nicht greifen im Augenblick. Ich glaube auch, dass die GEMA in Zukunft gar nicht anders kann, als diese Ideen von Creative Commons aufgreifen so, und irgendwie integrieren in das, was da ist.
Also wir machen hier gleich noch eine Schlussrunde auf dem Panel und mit dem Publikum. Wir haben nur das Problem, dass Volker dringend zum Zug muss. Deswegen vielleicht noch ein kleiner Schlussapplaus. Vielen Dank für die Teilnahme und guten Rückweg nach Berlin. Und bleiben wir hier nochmal auf dem Panel, aber kurz, wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr Zeit prinzipiell. Frank, dass du uns jetzt nochmal deine Sicht hier erklärst, wie du diesen Trend siehst als klassischer Labelbetreiber.
Also erstmal finde ich euer Modell Angelika-Achse finde ich gut, hatte ich auch vorher von gehört, habe ich mir auch durchgelesen, fand ich auch beeindruckend. Ist aber, muss man sagen, nur möglich, weil ihr ja schon eine Fanbasis hattet. Also ihr habt das ja nicht von nichts aus gemacht. Also eine Band, die jetzt keiner kennt, da wäre das sehr schwierig. Dann geht es ja auch, sowas ist ja auch ein gewisser Aufwand. Also es ist ja schon sehr viel Aufwand. Und stell dir mal vor, du hättest jetzt, sagen wir mal, 8 Bands oder 8 Sachen im Jahr, die du mit solchen Aktien durchbringen müsstest. Da müsstest du ja dann schon ein ganzes Büro haben, die ganze Zeit irgendwelchen Verwaltungsaufwand machen, um das nachzuhalten und zu verwalten. Also das wäre dann schon schwierig. So. Da sind wir dann schon wieder bei der Plattenfirma, also eher mein Bereich. Ich für mich persönlich habe eigentlich ganz andere Modelle, ganz andere Alternativen. Ich finde das alles interessant, sehe das aber schwer. Also es wird sehr lange dauern, glaube ich, mit dieser Kultur-Flatrate, meiner Meinung nach. Und ich habe auch Bedenken, dass dann Labels oder auch manche Musiker da schwer zu kurz kommen, vor allem wenn die Filmindustrie damit drin ist. Meiner Meinung nach glaube ich eben, dass man da über den Rand fällt. Was ich eher sehe, ist, wenn es sowas gibt wie Nokia Comes with Music, dass man dann ein paar Jahren halt auf dem Flohmarkt vielleicht für ein paar Euro ein Handy kauft, wo schon so viel Musik drauf ist, dass ich fast froh bin, dass ich da nicht, also nicht fast, sondern ich bin froh, dass ich nicht dabei bin. Und dafür werde ich auch sorgen, weil ich auch einen Aggregator habe, der unsere Sachen digital vertreibt, und dafür werde ich sorgen, dass ich bei sowas auf gar keinen Fall dabei bin, weil ich glaube eher, dass Leute vielleicht dann doch dafür bereit sind, Geld zu bezahlen für Musik, die sie nicht in der Flatrate haben, in so einer Plattenindustrie-Flatrate haben, Mainstream-Flatrate haben. Wo es bei mir im Moment eher darauf hinausläuft, ist, dass man Vinyl-Editionen macht, relativ aufwendig, die auch relativ hochpreisig sind. Oder dass man wirklich also ein Objekt hat, wie ein Kunstkatalog, also es ist jetzt kein Katalog, aber dass die Platte oder auch die CD einfach wirklich doch wieder als Objekt gehandelt wird, worauf auch doch relativ viele Leute zurückgreifen. Und dass man einfach Kooperationen macht, sei es mit Galerien, sei es geförderte Sachen, mit Kulturgeldern, alles Mögliche. Wie das ja jetzt zum Beispiel bei Kunstkatalogen auch sehr üblich ist. Also wenn man jetzt in der Buchhandlung König zum Beispiel sich Bücher anschaut, sind die ja auch nicht alle von Walter König bezahlt, sondern zu 90% auch von irgendwelchen Museen oder Stiftungen bezahlt. Hm.
Also das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Modell, was gerade ja auch DJ Danger Mouse, der schon mal die Beatles mit Jay-Z zusammengerührt hat zu einem Album, der hat jetzt ein Buch, ein Fotoband, einen hochwertigen mit Aufnahmen von David Lynch herausgegeben, dazu eine Leer-CD gepackt, und da kann man sich jetzt dann natürlich selber dann die Musik irgendwo herbesorgen. Das verraten Sie nicht, wo es die gibt, aber die meisten werden es sicherlich finden. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz. Also nur noch Bücher rausgeben, Leer-CD, und dann warten, was mit der Musik ist.
Ja.
Musik als reine Dreingabe.
Ja, das ja eben nicht. Also ich bin ja eher nicht der, der Musik als Dreingabe sieht, sondern ich bin ja wirklich eher, also ich bleibe schon auch beim Tonträger. Das ist mir schon wichtig. Und es gibt auch viele Leute. Also was man vielleicht hier auch noch vergisst, oder du hattest es ja auch erwähnt mit iTunes, dass es ja auch viele Leute gibt, die gar nicht in der Lage sind, Tauschbörsen zu benutzen, weil sie nicht wissen, wie es geht. Also das ist das Gros, also sehr viele Leute. Es ist ja nicht so, dass jeder weiß, wie das funktioniert. Also ich treffe auf Leute, die wissen nicht, was ein Browser ist. Also so, wie sollen die wissen,
sogar in Regierungskreisen der Fall sein.
Insofern. Ja, genau.
Okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen aus dem Publikum.
Ich mache ja auch Politik. Auf die Frage sozusagen, du meintest ja, klar, richtig, sowas wie Street-Performer-Protokoll, so ein Aufruf funktioniert im Prinzip nur bei Bands, die schon eine gewisse Basis haben an Fans. Und das ist für Neue natürlich relativ schwierig. Aber du bist jetzt ja hier der Mensch vom Label. Und ein Label hat jetzt ja eigentlich auch die Funktion, so eine Empfehlung zu sein. Und du bist mein Dealer und empfiehlst mir jetzt mal die, also was gibt's denn bei dir gerade Frisches eigentlich? Und also das ist ja sozusagen auch deine Rolle. Und so ein bisschen sehe ich auch ergänzend zu diesem Street-Performer, dass man die ganzen arbeitslos gewordenen Musikredakteure dann wieder einstellt als Musikscouts, wo ich sage, hey, das ist ein Mensch, der hat meinen Geschmack, der weiß, was ich will, der darf sich 20% von meinem Geld irgendwie einkassieren und der gibt dann für mich das Geld und sozusagen spielt den Investor und ich, da man das ja auch alles transparent gestalten kann, kann sehen, was er freigekauft hat, wenn man jetzt bei diesem Street-Performer-Modell bleibt oder wem er was gespendet hat. Und wenn halt bester Kumpel von mir, auf dessen Musikgeschmack ich eh immer dauernd abfahre, das macht so, dann ist das sozusagen genau die richtige Person. Und dann freue ich mich darüber, dass er dann auch 20% davon hat oder so. Und das wäre eine schöne Ergänzung, die man aufbauend auf diesen ganzen Sachen, weil das hatten ja vorhin jetzt viele auch kurz auf dem Podium wieder sozusagen gehabt, so davon allein klappt das? So, nein, ne, darum geht es ja die ganze Zeit, davon allein nicht so. Früher gab es ja keinen CD-Verkauf, da haben die ja nur von Konzerten gelebt. So. Und sozusagen die Mischung macht es.
Ja, willst du was zu dem Mehrwert der Labels künftigen sagen oder machen wir?
Ja klar, also hat er auf jeden Fall recht, das Label hat natürlich so, dafür gibt es ja Labels, also dass sie eine gewisse Linie haben und auch auf Sachen hinweisen können.
Ich möchte mal auf das zurückkommen, was der Herr im roten Hemd sagte. Du sagtest, wir müssen irgendwelche Regelungen bekommen.
Bitte?
Du hattest gesagt, wir müssen irgendwelche Regelungen bekommen. Wir müssen regeln, wie wir im Internet, so habe ich es verstanden, im Internet Daten quasi rausgeben. Dafür müssen wir eine Regelung haben.
Das ist so. Nö, das meine ich eigentlich nicht. Also ich bin da jetzt eher so ein bisschen, ich gehe von mir aus meiner Position als Musiker aus,
ja,
als jemand, der Musik macht. Es muss, okay, eine Regelung geben, wie das alles funktioniert, wie die,
irgendwie will er
die
Geld
Musik, wie die Musik ans Publikum kommt. Und da ist halt das Internet ein Weg, ist ein Medium.
Okay. Vielleicht kann ich das mal sagen, ich habe auch jahrelang Musik gemacht, wir haben nichts dafür bekommen, wir konnten unsere PA davon bezahlen, unseren Proberaum davon bezahlen, wir konnten hin und wieder mal eine Kiste Bier uns hinstellen und wenn es immer hingehauen ist, haben wir nach unseren Gigs halt eben die Fahrtkosten wieder reingehabt, das war es, was wir hatten. Wir waren glücklich, es hat Spaß gemacht. Wir haben natürlich immer davon geträumt, irgendwie ein großes Star zu werden, aber es hat nie geklappt. Aber nichtsdestotrotz war das ein Teil dieser Sozialisation. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Musiker es gibt, die so arbeiten. Und das sind auch Musiker, das sind Hobbymusiker, das sind auch Musiker, die produzieren Content. Und es gibt ganz viele dieser kleinen Bands, die in der lokalen Szene durchaus auch Kultur machen, Kultur schaffen, verbreiten. Und zwar Kultur, die man selber macht, die man anfassen kann. Puh, egal. Worauf ich hinaus will, ich habe ein bisschen Angst bei dieser Diskussion um diese Kulturflatrate, darum, dass uns irgendetwas aufs Auge gedrückt wird, wo wir dann 5 Euro für bezahlen müssen und dann gesagt wird, so hier, das ist jetzt die Kulturflatrate, das ist glücklich und dann kommen diese 4 Majors, die kommen dann an und die drücken uns ihre ganze Mainstream-Kacke rein, ja, und ich als Punkrock-Fan, der irgendwie noch ein bisschen das Dark-Ravige da drin haben möchte, ich muss mir eine neue Kultur suchen oder sowas, weil dieses Ministerium für Wahrheit gesagt hat, dass dieses oder jenes jetzt keine Kultur mehr ist. Davor habe ich Angst und deswegen, es gibt eine Flatrate, beispielsweise, es gibt Modelle wie zum Beispiel Yamendo, wo es anfängt, wo man eben die Künstler direkt unterstützen kann, wo man unter der Creative Commons da ist. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das irgendwann in 10 Jahren oder sowas wird es wahrscheinlich nichts anderes mehr geben. Bin ich absolut davon überzeugt. Und die Zuckungen, in denen jetzt gerade die Content-Mafia noch liegt, ja, und sich windet und schreit und was weiß ich, uns alle kriminalisieren würden, die werden auch irgendwann mal aufhören. Deswegen, wir müssen uns vielleicht jetzt schon darauf konzentrieren, dass das, es geht ja gar nicht anders, wie die Art und Weise, wie beispielsweise Jamendo es macht. Deswegen sollten wir uns vielleicht jetzt schon darauf konzentrieren, das so umzusetzen, bevor hier irgendwelche Filter oder Blackboxen, die uns ins Haus stellen, die unseren Traffic kontrollieren und einen Zähler drin haben.
Also lieber die Netlabel-Idee vorantreiben als Kulturflatrate?
Ja, ich finde das total cool. Ich finde das interessant, was du sagst. Also, dass es dann irgendwie sozusagen eine offizielle Kultur dahinter steckt, dass man als Vaterstaat sozusagen dann dafür zuständig ist, seinen Bürgern die Kultur irgendwie auszuliefern und dass im Endeffekt dann Phil Collins dabei rauskommt oder der dann die ganze Kohle kriegt, so wie es eigentlich bisher immer lief. So. Man, wie gesagt, momentan ist halt die Chance da, dass man halt genau solche Ansätze, wie du halt sagst, mit Jamendo oder so, das kann man jetzt irgendwie versuchen zu etablieren, dass man versucht jetzt sozusagen ein bisschen auch die Macht, die so in so Konglomeraten war, Major-Industrie und so weiter, oder offizielle Kultur, dass man versucht, das jetzt in neue Wege zu leiten. Das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt halt so ein ganz, also ist eigentlich eine wichtige Zeit, glaube ich, und jetzt werden einfach Sachen in die Wege geleitet. Also von daher muss man auch wirklich aufpassen und diese Geschichte mit der Kultur-Flatrate, also das arbeitet gerade so in mir und ich merke, dass ich da auch gerade so einen Widerwillen entwickle, in der Tat. Wenn ich über die ganzen Konsequenzen so nachdenke, ich finde es komisch, das klingt erst alles so schön und auf einmal ja, da kommt dann die Sache mit dem Chip, der da irgendwie drin ist und so. Und, ja.
Vielleicht sollten wir gleich noch eine Umfrage machen.
Ja, genau.
Vorher, nachher.
Ja, ich würde gerne noch ein weiteres Modell, wie man das, also diese Modelle, wie man die Ausschüttung organisieren soll, die sind ja Moment alle sehr technisch und eigentlich auch sehr stark, ja, kapitalistisch organisiert. Also wer so viel bezahlt, der, wer so viel irgendwie downloadet, der bekommt das Geld auch. Wie wäre es denn, wenn das demokratisch organisiert wäre, wenn dieses eingesammelte Geld, wie auch immer das eingesammelt wird, wird an die Gemeinden ausgezahlt und die beschließen das einfach. Dann gibt es praktisch, würde es dann eine Art Kulturwahlkampf geben, also wenn dann der Kulturausschuss tagt, dann werden Zahnspangen tragende Mädchen vor dem Rathaus demonstrieren und sagen, mehr Geld für Tokyo Hotel. Und ja, so Leute wie ihr müsstet dann, weiß ich nicht, zur Grünen, müsstet Wahlkampf machen oder euch irgendwelchen Kulturausschüssen vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade kleine Künstler, also ja, lokale Künstler stark die würden davon profitieren. Und hingegen eben große Künstler, ja, die müssten sich, die würden auch überleben, eben, es gibt ja diese Lobbyorganisationen.
Sollte die Fangemeinde von Tokyo Hotel nicht unterschätzen. Also. Wir sammeln jetzt auch noch mal weiter. Du hast jetzt leider nicht mehr das Mikrofon, das ist jetzt gerade da hinten.
Also ich möchte da direkt darauf antworten, nicht so ganz ernst gemeint vielleicht, aber also es würde in der Welt in meinem Kopf sicher funktionieren, dieses Modell. Allerdings würde ich befürchten, dass in irgendwelchen, ja, hier immer ein bisschen mit Vorurteilen spielen, aber in einigen Ostbundesländern dann vielleicht irgendwie die Nazi-Musik gefördert wird oder sowas. Da hätte ich vielleicht ein bisschen an.
Vielleicht verhandeln wir das dann gleich nochmal in individuellen Gesprächen. Ich würde gerne einfach nochmal eine Schlussrunde hier auf dem Panel machen, wie jetzt tatsächlich, nachdem wir hier auch fast 2 Stunden debattiert haben, wie seht ihr jetzt konkret eure Zukunft? Habt ihr doch eher ein positives Gefühl, dass Kulturschaffende also auch nach wie vor bezahlt werden und dass es da Geschäftsmodelle gibt, oder seid ihr doch eher skeptisch?
Ja, ich fange dann mal an. Ich denke, wir haben viele interessante Ansätze gehört, und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie einen Masterplan jetzt zu entwickeln, sondern aus diesen vielen Keimzellen heraus etwas zu entwickeln. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit den, es geht ja immer darum, dass das so Grabenkämpfe auslöst, und ich wäre auch eigentlich eher dafür, in kleineren Einheiten erstmal zu arbeiten, und ich denke, letztendlich wird dann, was die Musik angeht, wird gut gemachte Musik wird schon immer noch einen Weg finden, irgendwo an die Öffentlichkeit zu treten, und es gibt so zahlreiche Modelle, damit auch Geld zu verdienen, dass ich mich tendenziell der Jammerei erstmal nicht so anschließen würde und so eine Runde wie hier erstmal so inspirierend mit nach Hause nehme.
Ja, ich habe auch eher das Gefühl, eigentlich im Augenblick ist es eher so eine, ich fühle mich als Musiker auch eigentlich ein bisschen befreit gerade, so dadurch, dass diese ganze Struktur, die so gewohnt war, auch wegfällt, auf einmal eröffnen sich völlig neue Wege. Also die Zukunft ist sehr offen. Ich bin so vom Typ her wahrscheinlich so Optimist und denke, es wird ein bright future sein, die uns da ins Haus steht. Von daher bin ich jetzt nicht irgendwie groß beunruhigt, weil wenn man jetzt irgendwie das mal so ganz realistisch sieht, früher hat man als Musiker schlecht verdient, heute verdient man als Musiker auch schlecht. Also eigentlich daran hat sich nichts geändert. Ich denke mal, in Zukunft,
nicht für alle.
Ich glaube nicht, dass sich alles so total drehen wird, dass man so als Indie-Rockmusiker, der irgendwie, was weiß ich, von einem Album mal 10.000 Stück verkauft hat, dass man da in Zukunft irgendwie unserem Geld verdient und sich ein Haus in der Eifel kaufen kann davon. So.
Da gehe ich jetzt.
Ich bin halt einfach gerade, es ist halt gerade eine interessante Zeit, und gucken mal, was morgen kommt, würde ich mal sagen.
Also die kreative Zerstörung nimmt ihren Lauf?
Ja.
Also spannend würde ich das gerade die Zahl, also ich finde es eine schwierige Situation, aber ich kann nicht sagen, wie das weitergeht. Es wird sich bestimmt lösen lassen, es ist einfach ein Effekt, der nicht wegzudenken ist, so, dass man Sachen einfach saugen kann, auch ganz schnell. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht sagen. Ich gucke mir das an, ich mache weiter, sobald es geht.
Ne? Die Frage ist ja, wie man damit vielleicht auch kreativ umgehen kann. Ich meine, da liegen ja sicherlich auch eine Menge Chancen drin. Also in das, was dir gerade Probleme macht, kann sein, dass es morgen die Lösung deiner Probleme ist. So. Also du hast nur nicht vielleicht den Winkel gefunden, aus dem du das betrachten musst.
Ja, das kann gut sein. So, aber ich bin auch nicht bereit, dann immer wieder jetzt dann noch mir irgendeine Marketingstrategie für den nächsten Tonträger auszudenken und für den nächsten
das,
wieder
das
was
in
anderes.
Der Tat, in der Tat, das ist das Anstrengende.
Also, dann, so, also das strengt mich einfach an, und das lenkt mich persönlich auch so sehr ab von der Sache, nämlich von der Musik, um die es mir geht.
Ja.
So, also das ist so ein bisschen, da bin ich vielleicht auch einfach nicht so der Wirtschaftstyp oder der Promotyp, der sich jetzt wieder irgendein neues T-Shirt ausdenkt. So, das interessiert mich ehrlich gesagt immer gar nicht. Vielleicht ist das natürlich auch mal ein Problem, vielleicht müsste es so sein. Aber vielleicht mache ich einfach nochmal weiter, und also es ist auch noch viel geplant.
Also ich denke, wir können festhalten, hier muss was passieren, was genau passiert. Das wird uns die Zukunft weisen. Wir haben eine ganze Menge an Modellen durchgesprochen. Wir haben Plädoyers und Marketing für die Kulturflatrate gehört. Dann haben wir das doch noch mal ein bisschen überdacht. Und vielleicht ein Modell, aber vielleicht auch nicht das allein selig machende Modell. Ich denke, wir gucken weiter. Es wird weiter Musik geben. Ich glaube, darin sind wir uns einig, und Filme wahrscheinlich auch. Und in diesem Sinne wollen wir uns dann nachher erstmal euer Konzert dann auch anhören. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit und bei euch für die Teilnahme und euer reges Mittun hier auf dem Panel. Und bis nachher dann zum Konzert.